Bei Winzern ist es nicht so, weil der Winzer eben nicht alleine ist. Der Winzer hat immer noch eine Natur.
Ja.
Und eventuell hat er den Kampf seines Lebens gefochten, um vernünftige Trauben hinzukriegen. Und dann war es nicht ganz so gut. Und dann kommst du an und bist süffisant. Na, das braucht er ja so dringend wie eine dritte Schulter. Ja? Das ist dann einfach unfair.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Spontan treffen wir uns,
ja,
weil wir uns morgen, übermorgen zu einer Probe treffen und ich wollte diese Folge unbedingt vorher aufnehmen.
Sehr gut.
Warum kann ich es nächstes Mal sozusagen vollenden? Wir machen heute eine Cultus Interruptus-Folge.
Ah.
Das ist das Highlight zu meiner Geschichte, wird es beim nächsten Mal geben. Wir mussten das jetzt schon, bevor wir uns übermorgen treffen.
Oh. Ah, das heißt, erst anteasern, streicheln, glücklich machen und dann abbrechen, bevor es richtig losgeht?
Ganz schlimm. Aber so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Oh Mann. Okay, los, würfeln. Wir würfeln um die höchste Zahl. Wer es noch nicht begriffen hat. Und der darf anfangen.
Die 6. Du darfst anfangen mit der 6.
Oh. So, ist ja gut. Im Hause Botmann selten. Dann gehe ich mal nach drüben und erzähle, was es zu trinken gibt.
Türf. Hier wird hart gearbeitet in dem Nebenraum, wo wir mal erzählen, dass wir welche Weine wir trinken. Felix repariert sein Laufband. So. Und hier steht der Wein. Wir trinken einen deutschen Spätburgunder. Und zwar trinken wir Ringsfelsenberg 2013. Hatte jetzt eine ganze Zeit Luft und Zeit, nochmal sich ein bisschen zu entwickeln. Und ich bin ganz gespannt, wie er sich so zeigt. War mal als großer Wein und fand ich auch schon mal gut. Und jetzt mal gucken, nach den Jahren. Ich bin sehr gespannt.
Fangen wir mal an. Ich habe gestern... Heute ist Dienstag, Donnerstagabend treffen wir uns zu einer jetzt relativ, wir haben es noch nicht erzählt, war? Nee, haben wir noch gar nicht.
Nee, haben wir nicht.
Haben wir zu einer relativ langen angesetzten Probe. Es geht, wie schlecht im Leben es geht, um Champagner.
Genau.
ganz furchtbar noch dazu. Ich glaube, wir können uns wieder nicht beklagen. Nein, wir haben eine schöne Probe, ist auch ganz lustig, glaube ich. Habe ich auch noch nicht in der Kombination, also ich habe noch mal versucht, irgendwas zu googeln, ich habe sie noch nicht gesehen.
Nee.
In der Größe nicht. Wahrscheinlich macht das hartes Haus das mal irgendwann gemacht.
Glaube ich auch nicht.
Nicht sehr wahrscheinlich. Ja. Also nicht, wird nicht offiziell nach Hause getragen.
Mhm.
Also was wir machen, wir treffen uns nächsten Donnerstag, diesen Donnerstag. Wahrscheinlich, wenn ihr die Folge gerade hört, sitzen wir wahrscheinlich in Lust dabei zusammen und trinken ein, zwei, drei Gläschen
Champagner.
18 werden es. Also 18 im Flight sozusagen.
18 im Probenfeld.
Ein Probenfeld. Es gibt vielleicht vorher noch ein Schämpchen und danach nicht mehr. Da gibt es noch was anderes und es gibt auch was zwischendurch zum Trinken und so. Ich glaube, das wird ganz schön. Es wird eine Champagner-Krug-Probe, auf die ich mich wirklich freue. Einer der ersten Champagner, die mir wirklich bei den großen Champagnern, als ich anfing, Champagner zu trinken, ehrlicherweise, und dann kam ich das erste Mal in Kontakt mit den großen Häusern,
ja.
Kann man das so sagen?
Ja.
Das haut schon hin, wa?
Ja,
und mit den Champagnern über 100 Euro.
Ja.
So, ja? Und dann war Krug, die Grande Cuvée, also nicht der Jahrgang, sondern die normale Krug, in Anführungszeichen, mit dem goldenen Etikett, Grande Cuvée, immer versehen mit einer Nummer, war für mich der erste große und sehr wiedererkennbare Champagner, der mir seit immer schon schmeckt, ehrlicherweise.
Sehr lecker. Ja.
Das kann man ja eigentlich anders sagen, oder?
Absolut, absolut. Also große Häuser würde man wahrscheinlich sagen, wir sind die großen Häuser. Dom Perignon,
Bollinger
und Krug. Und ich denke mit Abstrichen Paul Roger. Vielleicht auch noch so bei den.
In den Verkaufs dann bei den Leuten, die sich
Luxus-Varianten.
Ja.
Und die anderen Häuser sind nicht so luxuriös. Ja, so, Röderer.
Röderer
schon. Nee, das kannst du eigentlich so nicht sagen, weil du kannst Röderer ja auch für 50, 60 Euro kriegen. Röderer ist eigentlich nur...
Ach, die kleinen Sachen von... Genau.
Also das Besondere an diesen großen... Und deswegen Paul Roger ist auch so ein bisschen...
Hat auch eine Range von bis, genau.
Bollinger ist eigentlich schon auch in der Basis relativ luxuriös. Ich weiß nicht, was die einfache Basis von jetzt...
Ganz klein, aber die fangen relativ hoch an, ehrlicherweise.
Genau, das geht relativ schnell, relativ nach oben.
Und dann ist es auch sehr teuer.
Fokussieren sehr aufs Luxus.
Ja.
Segment und sind da breit aufgestellt. Insofern würde ich sagen, das sind so die Luxushäuser und die anderen Häuser sind die normalen Häuser.
Der Tünnef am Rand, der Champagner-Tünnef am Rand. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber man muss wirklich sagen, Krug hat eine bestimmte Handschrift, finde ich. Die man oft, nicht immer, aber die man oft schmecken kann. Also die von der Grande Cuvée, finde ich.
Kann ich nicht beurteilen. Ich habe erst zwei oder dreimal Grande Cuvée getrunken. Das wird das Spannende.
Ein bisschen offen haben, weil ein bisschen öfter haben wir schon mal eine Grande Cuvée.
Nee, aber doch, also. Drei, vier Mal. Insofern sind wir mal gespannt, wie die Probe ausgeht. Bin ich sehr gespannt. Mhm.
Wir haben jetzt, das ist ja bei den Champagner, also bei diesen Champagnern ist ja anders, die funktionieren ja ohne Jahrgang. Die haben dann vorne so eine lustige Nummer drauf. Die im Augenblick, die Nummer ist die 172, die ganz reguläre.
Das bei ist die 172. Ausgabe.
Naja. So.
Darüber reden wir in Ruhe, wenn die Probe durch ist.
Wenn die Probe durch ist. Also, und wir fangen an mit der Nummer 154, das sind auch die Sachen, die man auf der Krug-Seite quasi, die sie überhaupt nur aufführen. 154 ja. bis 172, die 155 führt auch Krug nicht mit auf.
Ja.
Da sind wir noch nicht ganz klar, ob sie jetzt wirklich gibt oder nicht, aber ich würde jetzt sagen, sie gibt es nicht, wenn Krug die nicht aufführt. 154 und dann steigt es mit 156 an aufwärts bis zur 172.
Ja.
Das sind immer Blends aus verschiedenen Jahrgängen. Es gibt immer einen ältesten Wein. Und da liegen, und jungen Wein, der Junge ist oft einer des regulären Jahrgangs sozusagen, der dann gerade aktuell in der Verfassung ist, gefüllt zu werden. Und der wird dann aufgefüllt, wenn man das so sagen kann, mit älteren Jahrgängen.
Genau, ich habe das so verstanden, dass der aktuelle Jahrgang immer der Mehrheitsjahrgang ist,
weil
das Haus auch nie die Lagerfähigkeiten hatte, um da so viel einzulagern. Das war immer das Einzige, was vorgegeben war. Und dann werden bis zu 100 Cuvée-Partner da hinzugefügt und Reserveweinen, die teilweise wirklich sehr, sehr alt sind.
Was ich dann wieder spannend finde, dadurch, dass sie das so machen, ist ja auch kein so ein Riesenhaus, dass sie es dann trotzdem hinkriegen mit diesen, oder wahrscheinlich ist es gerade durch diese alten Sachen, doch ein Geschmacksbild hinzukriegen. Da sind wir sehr gespannt, auch bei der Probe, glaube ich. Was bei meinem Kopf relativ homogen, nicht homogen ist falsch, was aber auf jeden Fall, wo man das Gefühl hat, man erkennt den Champagner wieder.
Da bin ich sehr gespannt.
Genau, da bin ich auch sehr gespannt. Wir haben uns dazu entschieden, weil es ja keine Jahrgänge sind, sowas, die, also es gibt immer zwei Flights. Und wir haben uns dazu entschieden, die in keine Reihenfolge zu bringen.
Ah ja.
Sondern zu sagen, es gibt einen Wein und noch einen Wein.
Das ist gut.
Und man kann gucken, was man am meisten mag. Das geht ja, in dem Fall geht es ja tatsächlich darum, nicht zu sagen, ey, geiler Jahrgang und sondern da legen die auch sehr, wenn sie länger läuft, Wert darauf, dass sie einfach einen guten Champagner in die Flasche bringen, der den Leuten schmeckt und den sie wahnsinnig gerne trinken.
Genau, und es gibt keinen Sekundärmarkt so richtig dafür.
Das nee, muss für
man
die mal nicht.
Das sagen. Für die letzten zwei, drei, die kann man immer nur so finden.
Genau.
Aber es gibt jetzt auch keinen Händler, der darauf spezialisiert ist und damit wirbt, dass er 15 Jahrgänge verfügbar hat.
Es gibt so ein paar absurde Sachen, wo du dann ganz, also die ganz alten Sachen, diesen 150er-Kram da unten, das ist schon relativ teuer, wenn man das irgendwo findet.
Genau, das findet man dann aber irgendwo. Es gibt keinen Händler, der jetzt, wenn du jetzt, es gibt in Deutschland zwei Händler, die sich damit rühmen oder brüsten, wäre jetzt so negativ ausgedrückt, das ist nicht gemeint, aber die damit werben, dass sie Spezialisten im Sekundärhandel von Klaus-Peter Keller sind.
Ja, genau.
Und es gibt welche, die sind Spezialisten im Sekundärhandel von Bordeaux genau. und so weiter. Es gibt keinen, der jetzt sagt, unsere Spezialität sind alte Krugs.
Nee, nicht mal bei den Jahrgängen
übrigens. Genau, weil es bei den Jahrgängen sowieso immer dann noch ein Late Release gibt.
Genau.
Sodass es sich dann, nur das würde das ein ganz kurzes Fenster, in dem sich das lohnt. Und dann warten die Leute auf den Late Release.
Ja.
Und danach sind die Ursprungsrelease so alt, dass es schon wieder sehr spezielle Sachen sind. Deswegen gibt es das vielleicht nicht, aber es gibt erst recht nicht bei der Grand Cuvée. Und es gibt eben bei der Grand Cuvée auch keine Late Releases vom Haus, soweit ich das weiß.
Da würde ich sozusagen, ja. Das war jetzt mich gerade, weil ich mich gerade kontrolliert habe, es gibt keine richtigen Spate Releases, die sie promoten, sagen wir es mal so. Ja? Was ich jetzt, also du kannst bei den Krug-Sachen, das ist ganz lustig, du hast hinten so eine Nummer drauf, die kann man mit der Krug-App, es gibt eine extra Krug-App, kannst du diese Nummer scannen und da sagt dir dann, das haben sie sehr schön gemacht, kann man ja schon sagen, sagt dir die App dann Fülldatum, also ja. Fülldatum, Aufteilung der Rebsorten, ältester Wein, jüngster Wein und die Menge der Weine und sie sagen dir, wann gekorkt.
Ja.
Also wann verkorkt. Ja.
Ja.
Das hatte ich jetzt zum Beispiel bei der Nummer 100. 60, hatte ich zwei Flaschen zu stehen, eine, auf der die 160 schon draufsteht und eine, wo nichts draufsteht.
Mhm.
War ja relativ klar, okay, ist ein Unterschied.
Ja.
Muss also irgendwas sein, das kann nicht das gleiche Lot sein, es muss irgendwas sein, wo was später kam. Und da ist es tatsächlich so, dass die ohne Nummer, ich glaube, knappe anderthalb Jahre vorher verkorkt wurde, als die mit Nummer. Also ist es, sie machen, glaube ich, keine richtigen Spätreleases, aber sie bringen, lassen Sachen teilweise ein bisschen länger liegen und schieben später nochmal einen Kork drauf, um sie dann zu verkaufen.
Ja.
Nochmal zu verkaufen.
Das also hat vielleicht damit zu tun, dass es ja Jahrgänge gibt, die einfach in der Menge sehr klein sind.
Das kann ich mir vorstellen.
Und man dann eventuell, gerade bei so einem Wein wie diesem, der eben auch, man kann es kaum sagen, im Bankett geliefert wird. Natürlich nicht, wenn Karl und Paula heiraten. Das ist dann eher seltener der Fall. Aber es gibt schon so, ich sag mal, im Peninsula und im, ja, was ich was, Shangri-La oder sonst wo. Da ist das dann schon notwendig, dass du auch ganzjährig liefern kannst. Und da musst du dann wahrscheinlich mit den Mengen ein bisschen jonglieren. Und dann wird das vielleicht deswegen tatsächlich mal so gemacht, wenn man schon sieht, die nächsten beiden werden weniger. Denn, das muss man ja auch dazu sagen, die Dinger liegen ganz schön lange auf der Hefe.
Oh ja. Das stimmt, die liegen wahnsinnig, das habe ich jetzt gar nicht, aber die liegen sehr lange auf der Hefe. Das ist ewig, was sich dieses Haus da auch leistet, sozusagen,
ja,
diesen Stock aufzubauen.
Boah. Ja, deswegen haben die einen sehr guten Überblick, was da kommt. Das ist wie bei Dom Pérignon. Die wissen auch sehr genau, oh, wenn wir den Fünfer rausbringen, dann sind wir nach 4 Monaten ausverkauft. Und dann wird halt davor schon 2 Jahre, 3 Jahre vorher, wird schon so ein bisschen gestreckt und so weiter.
Ich glaube, du hast recht. Die wissen sehr genau, wie viele Flaschen sie ungefähr verkaufen und halten dann lieber was sozusagen noch mit Hefe zurück und lassen es dann länger auf der Flasche liegen und bringen es dann nochmal irgendwann später nach.
Das kommt auch dazu. Die haben bisher immer Platzprobleme gehabt. Du holst also nicht für 500 Flaschen die ganze Degorgiermaschine raus. Eventuell hatten sie sogar keine eigene. Eventuell haben sie Lohndegorgieren gemacht. Das ist durchaus möglich. Ich weiß, dass es Reserve-Weintanks gibt bei Krug. Das sind Spezialanfertigungen, die dann unter die Treppe passen.
Das ist schon krass, oder?
Ja, so mit 357 Liter, weil das waren die letzten 4 Stufen, da passt da noch einer rein. Und jetzt haben sie ja neu gebaut, ist jetzt in Minisieur-Auger, haben sie jetzt ein neues Kellergebäude gebaut.
Aber
sie haben die Reserveweine drüben gelassen, weil sie wollten nämlich nicht diese 147 19-eckigen Tanks, die da irgendjemand irgendwo in irgendeiner Ecke geschweißt hat, wollten sie nicht alle auflösen und neu ersetzen, hätten das alles umziehen müssen. Das war wohl so komplex und dann gibt es eben so viele Weine, von denen nur ganz wenig da ist, dass man diesen Kram erstmal komplett im alten Haus gelassen hat, da ist jetzt nur noch die Reserveweinbibliothek.
Und wenn wir das schon richtig verstanden haben, dann muss man sagen, es ist wirklich so, dass die sich einfach alte Weine aufheben in bestimmten Tanks, sehr luftig verschlossen, damit sie nicht stark nachreifen oder gar nicht mehr nachreifen, besser gesagt.
Meistens unter CO2 dann auch, ne?
Genau. Also. Und dann holen sie es wirklich, also teilweise bis in die 90er Jahre zurück und machen da eine Assemblage.
Ja.
Ja, eine Assemblage der verschiedenen Jahrgänge. Das ist schon sehr spannend, wenn du überlegst, dass so ein Champagner-Weingut sich da einfach irgendwo einen Tank und dann die Treppe schiebt und sagt, das ist der von 1990, den lassen wir jetzt da mal liegen und gucken mal, wie lange das hält.
Genau.
Das ist schon ziemlich, also da muss die Idee musst du erstmal haben, dass du das...
Wobei, das ist ja die DNA der Champagner im Prinzip, aber es so zum Tun, wie die es machen, ja, sie haben vieles sehr pfiffig gemacht, aber sie sind natürlich auch eine großartige Marketingmaschine.
Gut, die gehören in der Zwischenzeit zu LVMH.
Genau, und die wissen, wie es geht.
Die wissen tatsächlich, wie es geht. Ich bin sehr gespannt, ich bin vor allen Dingen sehr gespannt auf die etwas älteren Sachen. Ob die sich dann so halten. Bei den ganz alten Sachen muss man auch sagen, das bin ich sehr gespannt. Die sehen jetzt die eine sieht vom Füllstand, ist in Ordnung. Die beiden anderen, die noch mit so einem richtig alten Etikett sind, wo noch nicht die Grande Cuvée, wo noch nicht dieses Gold-Etikett ist. Sieht alles noch ganz gut aus. Ich bin aber sehr gespannt. Gibt es die auch nochmal aus dem Haus mit einem goldenen Etikett, aber das kann man nicht, also die drei ist sowieso nicht bekommen jetzt. Also gab es die so. Und da muss man mal gucken, bin ich sehr gespannt, wie diese alten sind. Und dann insgesamt freue ich mich darauf sehr. Dann gibt es zum Anfang gibt's noch ein bisschen den Rosé. Da sind sie bei Nummer 26 erst. Wir trinken aber dann die 21. Den machen sie seltener, deutlich seltener. Noch gar nicht so lange. Und ich freue mich da sehr, aber ich bin da sehr gespannt. Wie ein Flitzebogen. Lassen wir uns überraschen.
Jawohl. Und hinterher werden wir berichten.
Und hinterher werden wir berichten und sagen, ob uns das immer noch gefällt oder ob wir sagen, nie wieder Krug.
Ach, das werden sie sowieso nicht sagen.
Ich glaube auch, auf gar keinen Fall. So, hier.
Dieser Wein hat mich...
Das machen wir jetzt aber kurz.
Macht nichts.
Da haben wir noch ein bisschen Wein. Ja.
Dieser Wein hat mich angesprochen mit einer sehr hellen, knackigen Kirschfrucht zu Beginn. Ich dachte so, das ist so eine... Wissen diese Glaskirschen, heißen die so oder so? Diese Herzkirschen oder dieses, was man so auf dem Cocktail hat.
Manchmal
kandiert sind, nur dass es nicht süß war. Aber
genau.
So sehr, 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 sehr frisch. Schöne, leichte Frucht, leichter Wein. Ich war spontan bei Rot. Er ist ein bisschen kühler. Ich vermute, das ist ein Rotwein.
Ja.
Und ich hätte... Das Erste war, was könnte das anderes sein als Pinot? Also sofort so die erste Geschichte, weil er einfach sehr, sehr beschwingt daherkommt. Eine schöne Säure. Diese Leichtigkeit, deswegen war ich jetzt auch so am Überlegen, ob das jetzt wirklich rot ist, weil wir haben, das ist so genau der
Grenzbereich. Ja,
stimmt, ne? Wieder.
Also,
ja. ich dachte aber, das ist rot und es hat viel Zucht. Dann kommt so ein etwas raues Tannin, das interessanterweise trotzdem fein ist. Also wir reden hier nicht über ein grobkörniges Tannin, wir reden über ein feines Tannin, aber da kommt, vielleicht ist das auch einfach nur so eine Holzwürze oder so ein bisschen was von Rappen, so ein Gerbstoff. Ein sehr feiner Gerbstoff, der aber durchaus ganz gut zuschlägt. Und dazu kommt aber vorher, also im Antrunk, so eine Gebirgsbach-Klarheit. Das hat eine große Klarheit.
Das stimmt, das hat wirklich eine große Klarheit.
Ja, ja. Und erst nach hinten raus kommt dann so ein zupackendes Tannin, das mich jetzt nicht stört, aber denken lässt, in 2 Jahren ist er noch besser.
Meinst du?
Ja, ich glaube schon. Spannend. Also das ist so ein bisschen feinsägend da hinten raus. Wir haben dadurch, dass wir so wahnsinnig klar und saftig im Antrunk sind, haben wir eben, wir haben kein Creme oder sowas, das noch was, das nur so wegpuffert. Ja, deswegen wird er nach hinten raus so ein bisschen rau. Aber erstmal, das ist ja ganz am Schluss, erstmal ist er sehr straff. Schön, die Frucht strahlt, die strahlt richtig. Deswegen seid ihr so diese knackige Cocktailkirsche, aber ohne so eine puffige Süße, sondern wirklich nur so knisper. Sehr, sehr, sehr schöne Frucht. Sehr schöne Struktur. Leicht, ich würde denken, das hat unter 13 Alkohol, so schmeckt das für mich.
So schmeckt es wirklich, das stimmt, ja. Es hat doch gar keinen schweren Abgang und gar sowas. Nicht. Ja, genau. Es ist trotzdem lang und schön.
Durch und durch federnd, aber mit einer großen inneren Spannung. Es ist also kein Sommerwein oder so, sondern es ist schon auch ernstzunehmend. Aber durch die Bank weg in der Aromatik hell. Nicht sattfruchtig, sondern eher so crispy. Aber ich würde nicht drauf wetten, dass das so jung ist. Ja? Also es hat auch so eine leichte Würze nach hinten, die ich auch gut finde. Ja, schön. Einfach schön. So.
Also, ja, genau. Willst du noch?
Wir können mal gucken. Also ich würde jetzt, ich möchte sagen, das ist Pinot.
Du möchtest sagen, das ist Pinot.
Ja.
Damit liegst du richtig?
Ja.
Ja, okay. Damit liegst du richtig. Das ist eine schöne Pinot-Frucht.
Ja. Ja, finde ich. Also das ist wirklich so, wo man soll auch ganz sofort denkt, Pinot, was soll es eigentlich sonst sein? Aber klar gibt es natürlich ein, zwei Sachen auf der Welt, wo man dann nicht dran denkt, ist das, was weiß ich, was, eine Rello Mascarese oder sowas. Ja, der kann auch mal so schmecken. Aber ich fand es schon sehr Pinot-mäßig.
Sehr Pinot-mäßig.
Ich bin sehr kühl. Sehr kühl. Es ist entweder ein sehr kühles Jahr, wenn es nicht Deutschland ist, oder es ist Deutschland. Und auch in Deutschland ist es nicht Kaiserstuhl, sondern eher Nordbaden oder was weiß ich was, wäre meine Idee. Aber es ist natürlich bei den Jahrgängen, es ist immer so ein bisschen schwierig. Also entweder kühles Jahr oder wir sind relativ weit im Norden. Und ich glaube, wir haben einen klassischen Holzausbau. Ich glaube, wir haben wenig neues Holz oder der Wein ist so viel älter, als ich denke. Denn aromatisch spielt das Holz hier keine Rolle.
Nee, aromatisch spielt es heute wirklich keine Rolle. So, soll ich erzählen, warum ich den ausgesucht habe? Also, ausgesucht habe ich den aus 2 Gründen. Ich habe erst mal drüber nachgedacht, als wir jetzt gesagt haben, wir machen den Podcast, drüber nachgedacht, weil ich das letzte Lesen lasse, reden wir nochmal, sprechen wir nochmal, trinken wir nochmal einen Bäcker. Weil Herr Bäcker ist ja verstorben.
Herr Bäcker ist verstorben,
Der alte Herr Bäcker ist verstorben. Ihr wisst, dass wir nicht wahnsinnig viel Gutes
nahmen. Wir haben noch nie über Bäcker gesprochen, aus Gründen.
Aus Gründen.
So muss man sagen.
So. Und ich fand jetzt aber tatsächlich, also es gibt Sachen, die ich da nicht gut finde.
Ja.
Ich fand aber die Nachberichterstattung, die gleich danach kam, aus einer Ecke, direkt nach dem Tod, fand ich auch nicht schön. Das war so aufgesetzt und so drauf. Kann man mal googeln, findet man was.
Wieso kryptisch darf es ja nicht sein.
Also,
es geht letzten Endes um ultrarechte Tendenzen im Hause
Bäcker. Genau, die sich auch schon im alten Haus sozusagen noch nicht so ultra, aber noch nicht so
der
hart.
Der Vater war schon kräftig drauf, der Sohn ist
anscheinend noch kräftiger drauf.
Ultrakräftig drauf.
Und das war, es gab, also das ist, und deswegen haben wir auch tatsächlich irgendwann mal angefangen, das nicht mehr zu trinken.
Vor allem, wir haben unsere Restbestände getrunken, aber wir haben es, glaube ich, nie einen Podcast gehabt und wir haben auch nicht drüber berichtet.
Doch, wir hatten einmal was im Podcast irgendwann. Ja, irgendwann. Ich glaube, ganz am Anfang.
Okay. Und ich habe nach der 2009er Probe dann auch, wo der noch mit drin war, das ist aber auch schon eine Weile her.
Ich fand halt, was aber jetzt sozusagen diese Berichterstattung, fand ich, okay, alles hat seine Berechtigung und es stimmt anscheinend auch alles, so wie es sich anhört und so, fand aber dieses Drauftreten direkt nach dem Ableben fand ich nicht so schön.
Ja? Das Timing fand ich merkwürdig.
Das Timing war sehr merkwürdig, das könnte man vorher machen oder ein bisschen später und so, aber das Timing fand ich auch merkwürdig. Und das fand ich passend in unsere Zeit gerade, ist es einfach irgendwie so eine Art und Weise, die mir nicht liegt. Ja. Also die ich komisch finde und wo ich dann kurz drüber nachgedacht habe, ob das noch mal ein Grund wäre, das zu trinken. Habe ich mich aber dagegen entschieden. So, nur mal, das mache ich jetzt erstmal so. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, dass, okay, dass es eine Entscheidung war, das, darüber nachzudenken. Ich habe es wieder weggepackt und dachte, nee, müssen wir nicht machen. Ich würde es gerne nochmal ansprechen, weil ich das mit dem Timing doof fand und weil ich finde, dass sich das so einfach auch nicht gehört. So, aus meiner Warte. Jedenfalls nicht in dem zeitlichen Ablauf.
Ich bin bei dir. Ich finde es etwas komisch, wenn der Sohn derjenige ist, der das Ganze doch auf die Spitze treibt, aber der Vater gestorben ist, dann ist das Timing komisch.
Ja, genau.
Ja, und dann finde ich auch ganz generell, der hat ja nur keine kleinen Kinder verspeist, auch wenn die Ideologie dahinter... aber jetzt ist er tot. Und er ist nicht straffällig geworden. Und dann, finde ich, gibt es auch eine gewisse Phase, in der man sich da zurückhält.
Ja, und dann haben sie auch lange, lange seine Weine ja wirklich gefeiert, weil er ja wirklich, ich meine, große Sachen gemacht hat. Ja? Und dann kann man das ja auch mal einfach so stehen lassen. Und dann muss man ja, kann man seine eigenen Schlüsse ziehen, ob man das noch trinkt oder nicht trinkt. Ja? Und ob man dem Neuen noch folgt oder nicht folgt.
Das fällt mir viel leichter. Ich habe das aus Wiesbaden ganz ehrlich auch berichtet, dass mir der Stilwechsel, den der auf der Junior gemacht hat, nicht so gefallen hat. Ja, die haben sehr nach Burgund geguckt und dann haben die angefangen, wie wild da mit Tannin. Mhm. Also wirklich auch so sehr burgundisch, dann vielleicht ein bisschen sehr viel Pigeage. Ja, das unter bestimmten Umständen integriert sich das dann sehr viel schneller. Die Sachen sind einfach nur jung, schwieriger zu trinken. Aber also ich war ja ein großer Fan des Fünfer Pinot Noir.
Wow, der war gut.
Die haben wir lange Zeit einer der besten Rotweine, die ich überhaupt getrunken habe in meinem Leben. Der Neuner war okay, aber der Fünfer war
großartig.
Und darüber kann man dann wunderbar diskutieren. Und dann war das sowieso jetzt für mich seit einiger Zeit nicht mehr auf dem Niveau. Ich finde, das von er ist der uneingeschränkte König, dann hat Huber ihn sowieso vom Thron gestoßen, dann kam Fürst noch dazu. Ja. Und jetzt finde ich, ist er einer von vielen sehr, sehr, sehr guten.
Ja, ja.
Aber ist, und deswegen fand ich das jetzt auch alles ein bisschen aufgesetzt.
Fand ich auch. So, jedenfalls hatte ich da heute und habe das dann mich dagegen entschieden. Und wir trinken jetzt also keinen Bäcker, sondern wir trinken was anderes. Und aber ich dachte dann, schau mal, trinken wir doch mal das. Hatten wir, glaube ich, noch nicht im Podcast. Mhm. Bleiben wir aber deutsch.
Mhm.
Und gucken mal nach dem, und der wurde mal sehen, wir haben ihn, glaube ich, schon mal so getrunken, ist ein Haus, was aus meiner Sicht vor ein paar Jahren einen sehr großen Hype hat. Ich glaube, die verkaufen wahnsinnig gut, sind aber nicht mehr in der Presse so stark vertreten wie vor 6-7 Jahren, gefühlt. Und damals war das, glaube ich, der erste Jahrgang des Weins, den wir jetzt im Glas haben, den sie gemacht haben, der Lage.
Reden wir über Chateau Vache?
Nee, wir reden über Rings.
Ah, ja.
Wir reden über Rings und wir reden über Felsenberg.
Wir reden über den ersten Felsenberg.
2013.
Ja.
Das war der erste Felsenberg, wenn ich mich nicht täusche.
Oh, den habe ich so gefeiert.
Genau. Den hast du mal gefeiert. Und wir haben ihn auch schon danach nochmal getrunken, glaube ich, privat. Ja? Mhm. Aber wir hatten ihn noch nicht im Podcast.
Ja.
Genau. Und wir hatten Rings tatsächlich noch gar nicht im Podcast, glaube ich.
Das ist gut möglich.
Das ist mir, ich habe vorhin nochmal gesucht und dachte, schau mal. Ist ja irre. Es gibt tatsächlich auch welche, die wir noch gar nicht im Podcast hatten. Und ich finde es, um die ist es, also jetzt, wenn man ja sagt, das ist ruhiger geworden, das ist wahrscheinlich stimmt das nicht, da wirst du auch sagen, das sind nicht ruhig, aber die stehen gut da, die verkaufen.
Super. Wir haben ja letztes Mal mit Flo, als wir jetzt bei der Lagentour waren, haben die ja nur noch erste Lagen ausgeschenkt, weil große Lagen, bei denen alle schon weg sind, die sind ja teilweise auch wirklich sehr hochpreisig geworden. Ja. Aber das ist auch von mir vielleicht nicht ganz richtig gewesen, wenn ich jetzt bei Fürst und Huber schon Schluss mache, weil ich denke,
Rings
stößt die Tür da mindestens mal auf, sich dem Club da anzuschließen.
Ich finde auch, also das steht hier wirklich.
Das ist toll.
Das ist toll, das steht wirklich richtig gut da.
Ja, ich glaube, das ist wirklich noch, wir haben jetzt gerade so eine Phase, wo, oder das ist jetzt auch eine Sache, wo man mit Luft experimentieren muss. Das wir haben sein. Den ja direkt geöffnet.
Genau, ich habe direkt den Kopf gezogen.
Wir werden nachher nochmal gucken. Dieser leicht pfeffrige Ton, würde ich sagen, nach hinten raus. Ja, dieser leicht pfeffrige Ton, der kann auch sehr gut mit einer Stunde Luft verschwunden sein. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Das ist doch Gedankenübertragung. Ich habe nämlich vorhin auch nachgeguckt, ob wir das schon mal getrunken haben und festgestellt, haben wir noch nie und gedacht, was für ein Frevel. Wir haben nämlich noch nie einen Vouvray gehabt. In diesem Fall nehmen wir also jetzt einen Vouvray von der Domaine d'Orfay. Und zwar aus dem Jahrgang 2019, der einfache Vouvray Sec. So, bitteschön.
Dankeschön.
Das Klong war viel heller, da muss es ja Weißwein sein.
Klar.
Das ist besonders magische Gläser. Bei Rotwein war man Klong, bei Weißwein war man die Kling.
Ja, ist klar, aber es ist auch wegen der Farbe. Ist doch logisch, der Schall geht da ganz anders durch.
Logisch. Tja, das erklärt sich ja von allein.
Negativberichterstattung ist ein gutes Thema. Mein Thema nämlich.
Ist lustig, Entschuldigung. Ich hätte beim Reinriechen, hätte ich gedacht, das könnte Schaum sein. In der Nase, und dann war es jetzt kurz überraschend, dass es nicht schäumt. Es hatte so ein, in der Nase hat es so einen Schaumcharakter. Mhm. Genau, Entschuldigung. So, weiter, jetzt. Also.
Ich habe schon ein paar Mal erzählt, wie schwer es ist, Verrisse zu schreiben, weil man sich eine Konterflasche besorgen muss und am besten über mehrere Tage und vielleicht noch Kollegen fragen, ob das nicht eine persönliche Empfindung ist, etc. Es gibt aber noch ganz andere Gründe, warum ich keine Verrisse schreibe, und über die können wir heute mal reden. Die sind auch ganz, ganz wichtig. Also neben der Tatsache, dass Verrisse eigentlich immer nur dann Spaß machen, wenn sie auch ein bisschen suffisant sind. Ja, die sollten auch mal ein bisschen bissig, ein bisschen zickig sein oder sowas. Und wenn sich ein Tänzer auf eine Bühne stellt, Eintrittsgelder einsammelt oder irgendwas vortanzt, und das ist einfach doof, dann ist das irgendwie Berufsrisiko, dass die Leute ihn dann da irgendwie angehen, sagen viele. Ich war noch nie in der Situation, mir darüber Gedanken machen zu müssen, weil ich solche Arten von Kritiken ja nicht schreibe. Ich weiß gar nicht, wie ich da so zu stehen würde. Ich weiß nur, bei Winzern ist es nicht so, weil der Winzer eben nicht alleine ist. Der Winzer hat immer noch eine Natur.
Ja.
Und eventuell hat er den Kampf seines Lebens gefochten, um vernünftige Trauben hinzukriegen, und dann war es nicht ganz so gut, und dann kommst du an und bist suffisant. Na, das braucht er ja so dringend wie eine dritte Schulter. Ja? Das ist dann einfach unfair. Aber sag mal, sachliche Verrisse könnte man ja trotzdem schreiben. Nur es gibt verschiedene Gründe, warum ich das nicht tue. Und einer ist so ein bisschen in der Psychologie dieses Podcasts und des Blogs auch zu suchen. Das ganze Thema hier heute stellt sich anders dar, wenn wir über meine Tätigkeit als Idealo-Weinexperte reden und in der Webweinschule ist es auch nochmal anders. Aber das machen wir vielleicht einen anderen Mal. Jetzt mal nur so Blog und
Podcast.
Wir reden hier als Erwachsene untereinander, und unsere Hörer sind auch Erwachsene. Und ich mache mal kurz Küchenpsychologie. Ja? Ja, wenn wir so dieses Erik Berne und Thomas Harris haben so ein System entwickelt mit dem Erwachsenen-Ich und dem Kindheits-Ich und dem Über-Ich, wie man so auf einer Ebene kommuniziert. Wir kommunizieren ja alle die ganze Zeit auf dem Erwachsenen-Ich miteinander. Und es gibt Situationen, in denen stellt sich so ein Ungleichgewicht ein, dann rutsche ich sozusagen mal kurz ins Über-Ich und rede, aber eben nicht zum Kinder-Ich, also nicht diese totale Du, sondern es kommt so ein Ungleichgewicht zustande. Das ist meistens dann, wenn ich um Rat gefragt werde auf einer heftigeren Ebene. Also bloß, weil mich einer fragt, würdest du den Wein belüften oder nicht, das ist eine Frage von einem Erwachsenen an einen anderen Erwachsenen, und der andere hat ein bisschen mehr Ahnung, da fragst du mal. Das ist nicht gemeint. Aber wenn einer kommt und sagt, ja, ich habe gerade erst angefangen, und wie würdest du dich denn jetzt dem Thema XY widmen oder sowas, ja? Dann fange ich an zu dozieren. Ich rede nicht wie mit einem kleinen Kind, sondern ich fange an zu dozieren. Und wenn euch, vielleicht ist euch das aufgefallen, sonst werdet ihr es in Zukunft dann immer merken. Wenn ich sowas mache, dann lese ich immer diese Anfrage vor.
Ja, das stimmt.
Das bereitet den Hörer psychologisch darauf vor, dass ich jetzt in dieses Über-Ich verschwinde, und er ist nicht mehr böse, weil er weiß. Was ihr nicht wisst, ist, ich brauche das auch, damit mir das nicht peinlich ist. Ich lese es tatsächlich auch vor, weil ich ja nichts alberner finde, als Leute, die sagen, Reißer von Bodes in Forst. Oder was ist so, gar nicht meins. Ja. Das bereitet mir körperliche Schmerzen. Ich kann gar nicht 30 Minuten von der Kanzel da irgendwie, und dann müssen sie das machen und das machen. Deswegen webe ich solche Anfragen dann auch häufig sogar länger noch ein. Also ich lese erst den ersten Teil vor und dann den nächsten und so, und dann machen wir das so. Einerseits brauche ich das, andererseits braucht ihr das. Das glättet die Wellen sozusagen. Wenn ich jetzt einen Verriss hier bringen würde, die Menschen begreifen mich als einen Ratgeber, und jetzt komme ich an und sage, der Wein ist irgendwie schlecht, dann ist das nichts anderes als ein Kauf den nicht.
Das stimmt.
Das heißt, auf einmal von diesem netten Ratgeber werde ich zu jemandem, der dir sagt, was du tun sollst.
Ja, das stimmt. Ja?
Und noch schlimmer ist das, wenn du den schon gekauft hast, also du lieber Hörer, du liebe Hörerin, wenn ihr den schon gekauft habt und ich komme jetzt hier und sage, oh, das ist schlechter Wein und so, dann ist das nicht nur ein, dann ist es auch noch ein Tadel, ja, so nach dem Motto, was hast du denn da gekauft? Wenn der Sascha mal keine Lust hat, über Wein zu reden, und beim nächsten Mal würde er sagen, ich rede mal über Fotografie, und ich gebe euch jetzt mal Tipps, für das ideale Bewerbungsfoto. Ihr habt gerade kein Geld, weil ihr arbeitslos seid. Ihr wollt jetzt nicht zum Fotografen gehen. Ihr sagt also zu eurer Freundin oder eurem Freund, kannst du mich mal fotografieren? Achtet bitte darauf, wenn ihr das Handy nimmt. Wenn euer Freund oder eure Freundin kleiner ist, dann soll sie auf den Hocker stellen. Das Handy muss bitte auf Gesichtshöhe sein. Und ihr haltet bitte den Kopf so ein bisschen Stirn nach vorne, weil nichts ist blöder, als wenn euch jemand von unten in die Nasenlöcher fotografiert. Ich weiß das übrigens alles, weil Sascha mir das erzählt hat. Von unten in die Nasenlöcher fotografieren ist immer negativ. Und selbst wenn ihr das Foto gut findet, jemand, der euch nicht kennt und diese Nasenlöcher sieht, der wird euch komisch finden. Und in dem Moment sagt ihr, ich habe mich letzte Woche auf meinen Traumjob beworben. Ich habe meiner Freundin oder meinem Freund gesagt, mach ein Foto. Ich fand das total gut. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, irgendwas stört mich daran. Und ihr nehmt es raus und solche Nasenlöcher.
Ja, ja, stimmt.
Dann werdet ihr trotzdem sagen, oh Sascha, danke. Denn der Unterschied ist der, dass ihr sagt, ich habe ja keine Ahnung von Fotografie. Wenn ihr aber einen Wein-Podcast hört, sagt ihr, ja, ich habe auch ein bisschen Ahnung von Wein.
Ja, vor allen Dingen unser zum Beispiel, weil wir ja noch mal ein bisschen, wir sind quasi jetzt hier Selbstlob ein bisschen gehobener mit Leuten, die gerne Wein trinken.
Genau. Ja, stimmt. Und dann ist es noch blöder, wenn da einer ankommt und sagt, kauft das nicht und ihr habt das gekauft. Ja, weil der sagt, ich habe das ja gekauft, weil ich auch Ahnung von Wein habe. Jetzt sind wir voll in einem Konflikt und obwohl ich vielleicht nur ganz neutral hier einen Verriss vorgetragen habe, sind wir jetzt wirklich in der Situation über Ich zu Kinder-Ich. Ihr seid das Kind, gemaßregelt von mir. Ich habe das zwar so nicht abgesendet, aber es ist so bei euch angekommen.
Okay, und ich kann mein Problem
verstehen, warum. Und wenn ich doch schon weiß, dass es darauf hinausläuft, trifft mich natürlich auch eine Mitschuld. Also lasse ich das doch hier, irgendwelche Verrisse zu posten, ja? Anders ist es natürlich, wenn ich jetzt mal so bei dieser Stilwechsel von Becker eben oder sowas, das ist auch wieder erwachsen unter sich. Und wenn da, weil da war, so wie ich das vorgetragen habe, war ja auch völlig klar, gibt es auch Leute, die sagen, ja, bei mir gefällt das. Ja,
genau. Geschmackssache.
Also komplett so, ja, auf, so einer, auf so einer Geschmacksebene. Aber also diese Psychologie ist einer der Gründe, warum ich es nicht mache. Und dann gibt es noch einen Grund. Der durchschnittliche Blindflughörer muss nicht vor schlechtem Wein beschützt werden. Das ist tatsächlich so und das ist, glaube ich, auch anders, als es bei mir war, als ich in der Phase war, in der viele Blindflughörer sind, wo quasi der Leerraum im Keller noch deutlich größer ist als der Füllraum im Weinwissen. Ja, also so, man hat noch nicht so viel Ahnung von Wein, man hat schon Ahnung von Wein, aber nicht so viel, man hat einen riesigen leeren Keller und man möchte ganz schön einkaufen, als ich in der Phase war.
Lass mal kurz was trinken. Ja. Ne?
Früher war alles schlechter. Als ich in der Phase war, gab es einfach nicht so viel zu kaufen. Ich war ja auch deutschweinaffin, hatte ein gutes Gehalt und die Weine waren ja noch sehr viel günstiger. Sie sind auch heute in Teilen nicht so teuer, aber sie waren, es war wirklich Einkaufs-Eldorado. Aber wenn du trockene Mosel kaufen wolltest, dann hast du die Wahl gehabt zwischen Heilmann Löwenstein und Clemens Busch. Period, that's it. Ja. Oder wenn du in Rheinhessen unterwegs warst, wenn du Wagner Stempel gekauft hast, dann warst du aber ein Mutiger. Ja, das war der Newcomer. Ich meine, wir waren ja letztes, wann waren wir da jetzt? 20 Jahre her, 2002 bis 2021. Also wir reden jetzt über die Nullerjahre. 2006 sind wir in unser eigenes Haus eingezogen. Da ging das los. Da waren also die 5er GG-Jahrgänge. Oder ja, das war, kam so ungefähr hin. Da hast du mal ein Fläschchen Wagner Stempel beigefügt. Ein einzelnes.
Vorsichtig.
Also vorsichtig. Vielleicht auch ein zweites. Mal gucken, ob das reifen kann. Und dann gab es halt diesen komischen Spanier da aus Rheinhessen. Der war aber schon ganz schön teuer. Das ist aber ein ambitionierter junger Mann. Naja, da kann man mal vielleicht auch mal eine Flasche nehmen. Aber ansonsten war das doch nur Wittmann Keller.
Ja.
Und nur dann auf Emre Schönleber. Und Weil und sonst vielleicht noch Schloss Johannesberg. Das war dann später ein bisschen anders, nicht mehr so. Genau. Aber also im trockenen Bereich hatten wir nicht so viel Auswahl. Und das führte dazu, entschuldigt, dass ich immer das gleiche Beispiel bringe. Das mache ich nicht, weil das mich so tief getroffen hat, sondern weil es ein harmloses Beispiel ist, weil die Generationenwechsel im Weingut, wir reden über vergangene Zeiten, das hat keine negativen Einflüsse auf heute. Wenn du dir meine Rechnung bei Hermann Löwenstein 2007 anguckst, mein Gott, da hätte mich jemand warnen müssen. Ja? Da hätte mich jemand beschützen müssen. Ich habe gekauft 6 Flaschen UNR, 2 Magnums UNR, 6 Flaschen Schieferterrassen, 2 Magnums Schieferterrassen, 3 Flaschen UNB, 3 Flaschen UNL, bisschen Röttgen und Stolzenfels und was weiß ich was. Und ich habe da 780 Euro hin überwiesen oder sowas. Von diesen Flaschen habe ich 3 getrunken. Den Rest habe ich zum Glück ohne Verlust wieder verkauft, weil sich das leider ist nicht so. Das wäre jetzt ein Verriss, genau. Aber da, ich glaube, Sarah Löwenstein seit 7 Jahren in den Keller macht und das alles anders ist, die haben damals halt einfach nur mit Botrytis in trockenen Weinen experimentiert und so. Da ist ganz viel schiefgegangen.
Hat aber auch vielen Leuten trotzdem geschmeckt.
Ja, hat dann nachher vielen Leuten geschmeckt, auch in gereift, ging in die Gastronomie und wurde von Leuten getrunken, die das total toll fanden, einen großen trockenen deutschen Wein zu trinken und nicht zu merken, dass er eigentlich süß ist.
Ja, genau.
Entschuldigung, das ist...
Nee, das ist ja richtig.
Ist
nee,
ja
das
so.
Ist schon richtig. Das ist voll richtig. Genau. Aber es hat ganz vielen Leuten geschmeckt.
Also hat es verkauft. Ich habe es ohne Verlust bin ich losgeworden. Es gibt auch noch ein, zwei andere. Auf einen kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber dann bitte nicht namentlich. heute, glaube ich, liebe Leute, bitte gebt mir in euren Kommentaren Feedback, wenn ich das jetzt völlig falsch sehe. Ich glaube, heute ist es so, dass die meisten Hörer erstmal sowieso nicht mehr als 3 Flaschen von einem Wein kaufen, eher 2. Weil es ein so breites Angebot gibt. Es gibt so viel. Man hat 1/3 Weine, die kauft man so oder so, egal was der Bootmann oder sonst wer sagt, das sind stimmt. Weine, da hat man eine persönliche Beziehung zu, die mag man, da kennt man vielleicht den Winzer oder man hat ein tolles Erlebnis gehabt, das will man.
Voll.
Dann gibt es 1/3 Weine, da gibt es so einen Pool, da sagst du, ich kaufe immer noch so ein bisschen nahe, entweder Emre Schönleber oder Dönhoff oder so, da höre ich immer mal so, was die Leute so sagen, da spiele ich eine ganz große Rolle, das weiß ich, ja, also ich und Raffelt und ich und ein paar andere, da guckt man mal so, da hört man sich mal so um, was ist denn dieses Jahr, ne? Ach, alle loben den Krötenpool, dann kann man mal schnell ein bisschen Krötenpool, dafür lassen wir vielleicht dieses Jahr das Frühlingsplätzchen weg oder so, also das ist 1/3, da muss man sowieso niemand beschützen, da sind wir ja quasi die treibenden Kräfte, was es gibt, und 1/3, das kann so ein bisschen verschieben, also ist jetzt nicht starres Drittel, ist so, was kann man denn mal kaufen? Es gibt so viele Newcomer, man kann mal neugierig sein. Ach, da gibt es noch diesen Scheuermann. Gut, das ist jetzt kein Newcomer mehr, der war vor 7 Jahren ein Newcomer. Aber
in unserer Zeitrechnung inzwischen.
Daniel Bach hier. Insofern ist Daniel Bach, was wir hier als Aperitif getrunken haben. Der hat nochmal was geschickt, fand ich nett, hat sich gemeldet. Das heißt, kommen heute noch Leute ab und zu mal vorbei und sagen, hier, ich habe dich da in diesem Podcast gehört. Also Daniel Bach ist Kaiserstuhl Weinmanufaktur. Ja. Hat nochmal ein Pinot und ein Chardonnay geschickt, haben wir nochmal eben probiert. Chardonnay ist diesmal ein bisschen dick geworden, aber der Pinot war wieder ganz wunderbar. Den habe ich leider schon ausgetrunken. So. Aber egal, also für solche Leute, weißt du, so, wo du nie von hörst, es sei denn, du hörst irgendwie Podcast und dann sagst du, da geht auch nochmal ein gewisses Geld rein. Ja, mein Gott, wenn da 2 Flaschen schlechter Wein dabei sind, so what?
Ja,
also 700 Euro, also das wären ja damals 700 Euro.
Yes, so.
Das wären heute, wären das 1.400 oder sowas, die da überwiesen hast und dann nimmst du das alles mit und trinkst 3 Flaschen davon. Oh, da brauchst du dann jemanden, der dich beschützt. Aber das macht keiner mehr und wer das macht, stimmt. Hat so viel Geld und so viel Platz im Keller, dass das dann auch...
Oder trinkt eh immer das und das wäre dann das Stück, die immer die Sachen kaufen, weil sie so oder so kaufen.
Ja, wo wir zum letzten Punkt kommen, warum ich keine Verrisse veröffentliche. Mal 2 Geschichten drehen sich beide um das gleiche Weingut. Ich habe das schon mal so erzählt, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe oder geschrieben oder irgendwo erzählt, offline erzählt, dass das identifizierbar war. Ich mache das jetzt mal wirklich so, dass es nicht identifizierbar ist, auch für diejenigen, die die Geschichte von damals vielleicht kennen. Also ich bin unterwegs und ich weiß zum Glück wirklich nicht mehr wo, Weinreise Deutschland, Soms und Presse, glaube ich. Wir sind abends am Ende irgendwo am Einkehren, ohne dass wir noch einen Winzer dabei haben. Wir haben noch ein paar Flaschen von der letzten Probe, ist aber kein Rot dabei. Wir sitzen im Restaurant und sagen, wir brauchen noch was Rotes, wollen noch was Rotes von der Karte ordern. Junge Sommeliere daneben, total nett, weiß total, was sie tut. Tolles Haus, so ein Wellness-Tempel in der Pampa.
Da, wo ihr wart, da, wo ihr saßt.
Nee. War mit am Tisch.
Ach so, war mit am Tisch.
Wir alle, also jetzt, wir müssen noch was Rotes, das müssen wir selber bezahlen. Ist ja klar, bezahlen wir selber. Wir überlegen, was machen wir, das junge Mädchen sagt, ach, guck mal hier, die haben das und das auf der Karte, das finde ich gut, das würde ich gerne machen. Ausgerechnet das Weingut, das ich auch mal ziemlich viel bezogen habe, wo ich nicht so ohne Preisnachlass rausgekommen bin, sagen wir mal so. Ich mochte die Weine aus einem bestimmten Grund nicht. Sie haben so eine gewisse Stilgeschichte, die funktioniert eine Weile ganz gut. Einerseits glaube ich, man wächst daraus. Mehr sowas für Yogas.
Yogas ist auch schön.
Wein-Yogas. Ich habe das mal gesagt. Weininteressierte ohne große Ambitionen. Ja, Yoga. Ja. O-I-O-G-A. Ja. Da hat mich irgendjemand hat mich fürchterlich dafür gescholten. Ich weiß nicht, ob es ein Hörer oder ein Leser war. Das ist aber völlig. Ich bin Fußball-Yoga. Ja? Ich kann dir nicht sagen, wer im Moment gerade in der Nationalmannschaft. Ich rechts außen spiele. Keine Ahnung. Aber wenn Weltmeisterschaft ist, bin ich da und ich bin auch großer HSV-Fan. Da kann ich dir auch ein bisschen was über die Mannschaft sagen. Aber so richtig große Ambitionen habe ich da nicht. Ich habe kein Sky-Abo und gucke jeden Samstag Bundesliga oder so. Ich bin ein Interessierter ohne große Ambitionen. Das ist gar nicht bös gemeint. Bestimmte Dinge kann ich nicht beurteilen im Fußball. Ja,
okay, verstehe ich.
Ist aber so. Und ich bin kein Bundestrainer. Und beim Wein, glaube ich...
Du bist der Einzige, der keiner ist.
Ja, du bist auch keiner.
Ich bin auch keiner.
Beim Wein gibt es sowas auch. Es gibt so Weingüter, die machen wirklich guten Wein. Da gibt es überhaupt nichts. Aber man kann dem entwachsen.
Das glaube ich sofort.
Markus Schneider, Blackprint Ursprung. Wenn ich mit der Bahn fahre, trinke ich gerne so ein
Ja, klar, dieses Ding, was da...
Ja? Weil das total lecker. Aber ich weiß auch, dass er 4 Gramm Zucker hat, um mir noch ein bisschen besser zu gefallen. Und nach einem 1,5 Glas weiß ich das dann auch wieder. Und dann kann ich auch wieder
nur die kleinen Flaschen.
Einen Monat ohne Markus Schneider auskommen. Aber ich würde niemals bashen, weil das ist wirklich gutes. Und ich kaufe das wirklich dann da. Ja. Weil das ist wirklich lecker. Aber mit richtigen Ambitionen fängst du nicht an, eine Ursprungssammlung aufzubauen im Keller. Das ist gar nicht böse gemeint. bei diesem Weingut ist es so.
Hat er sich auch so nicht gedacht, glaube ich.
Genau, nee. Hat er sich bestimmt nicht gedacht. Und dann macht er ja Einzellagen, die sind so, die sind fantastisch, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Ja. Es geht nämlich, das ist übrigens bei diesem Weingut genau das Gleiche. Es gibt so einige Sachen, die finde ich ein bisschen plakativ und andere Sachen sind wahnsinnig gut. Mhm. Wir werden den bestimmt auch nochmal im Podcast haben, aber dann werde ich ihn natürlich nicht outen. Weißt du? Wir hatten ihn aber noch nicht im Podcast. Und jetzt haben wir also eine Situation, ich sage, mit dem Wein, weiß ich nicht, finde ich nicht so gut. Das ist ein bisschen plakativ. Die Weine in der Reife, egal was ich jetzt für ein Problem habe, weil wir alle unsere Meinung kundtun, weil wir ihn ja alle zusammen bezahlen. Hm. Das ist der Grund, warum ich sage. Sie und ein, zwei andere sagen, nee, machen wir so, wird geordert, kommt der Wein. Er passt nicht so richtig gut zum Essen, weil dieses plakative Komponente tatsächlich da ist. Er ist 3 Jahre gereift, es hat nicht so gut gereift. Das ist leider alles so, wie ich mir das so irgendwie in Erinnerung habe. Und sie sagt dann irgendwann, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen, also stößt ins Horn. Und dabei so ein Gesichtsausdruck, wo du so richtig siehst, so, puh, wenn die jetzt nach Hause kommt nach dieser Reise, ist das erste, was ich mache, sie listet das Weingut aus. Oh. Abends zu Ende, Wein ist nicht so ganz ausgetrunken. Sie sagt, ich zahle den Wein. Ich sage, wieso haben wir bestellt? Sie sagt, ich zahle den Wein. Und ich so, Felix, jetzt bist du mal Gentleman, jetzt lässt du sie den Wein bezahlen. Ja? Und da gibt es ja keine Gewinner in der Situation.
Ja, klar.
Gleiches Weingut, andere Situation mit irgendeinem Hörer oder Leser. Ich weiß nicht, wo ich es geoutet habe. Kriege ich irgendwie eine Nachricht. Danke übrigens. Ich bin ja direkt irgendwie trotzig. Ich habe das richtig im Keller. Ich bin runtergegangen, habe sofort eine Flasche aufgemacht. Ja, war dann doch so ein bisschen so. Ich habe seitdem noch 2 weitere Flaschen probiert. Ich weiß gar nicht, was mir die anderen 48 jetzt machen soll. Ja. Ist auch so. Es gibt ja keinen Gewinn, aber es ist ja eine Geschmackssache. Es ist ja nicht so, dass ich sage, yeah, ich habe recht. Es ist nur mein Geschmack. Ist, glaube ich, wirklich so mit einer gewissen Phase. Und es ist ja nicht so, dass ich sage, yeah, ich bin jetzt toller als andere. Ich glaube, dass jeder an einem Punkt kommt, wo das vielleicht so, ja, das muss ich nicht befördern.
Das stimmt.
Also ich muss nicht nur, die müssen nicht beschützt werden. Was nämlich tatsächlich passiert ist, in der Regel bei solchen Sachen, die Leute kommen dann und bringen das in der Blindprobe in ihrem Freundeskreis und dann zündet das nicht so. Und dann bringen sie es noch vielleicht nochmal in der Blindprobe, es zündet nicht so und dann merken sie selber, dass es bei ihnen auch nicht mehr so zündet und dann entwächst man dem Ganzen so und dann schaut man, dass man das irgendwo, ein paar trinkt man dann noch, aber nicht mehr ganz so glücklich. Und dann, aber dann fadet das so aus.
Ja.
Nicht so ein Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich noch 40 Flaschen und Bobmann hat gesagt, nützt nichts. Also, es gibt 1000 Gründe, keine Verrisse zu posten. Es gibt wirklich nichts. Was anderes ist es mit meiner Arbeitsliste und den Steady-Unterstützern. Die Steady-Unterstützer, die Hälfte der Steady-Unterstützer ungefähr, macht das tatsächlich, also einige machen das einfach, überweisen ein bisschen Geld, weil sie den Podcast gerne hören und nett und danke. Andere nehmen tatsächlich von dieser Möglichkeit oder machen von dieser Möglichkeit Gebrauch, meine Arbeitsunterlagen downzuloaden nach Wiesbaden und vor allem nach Mainz, um da reinzugucken. Und da gibt es natürlich dann auch Verrisse. Aber das ist für mich. Ich sage das ist aber schwierig oder sowas. Das sage ich nicht für die, das sage ich für mich. Ich notiere mir dann kurz was, damit ich das später vielleicht nochmal überprüfen kann. Das ist nicht so ein Kauf das nicht, sondern das ist mehr so ein, Felix findet das schwierig.
Ja.
Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, das ist denen unglaublich
wichtig.
Ja, eine unglaublich große Hilfe, sagen wir mal so. Auch die Art und Weise, warum ich das dann nicht mag und so. Und das ist aber eben diese Art von Negativkritik, die komplett auf einer Ebene erwachsen nicht zu erwachsen nicht bleibt.
Ach so, das ist ja, das verstehe ich.
Null kauf das nicht, null, was hast du denn für eine Idee oder so. So, was eben so schwer ist, wenn ich hier von der Kanzel predige. Übrigens, Wein XY ist ja, Krug, was ist das denn für eine Plörre?
Ja, ja. Hat aber vielleicht doch ein bisschen was damit zu tun, dass wir natürlich, also kannst du widersprechen, also dass wir natürlich beim Podcast und auch bei dir, bei den Sachen, die du in Wiesbaden machst und woanders und im Blog, dass die Leute ja auch mit uns schon durchaus eine Weile, wenn ich jetzt sage erwachsen werden, ist das natürlich falsch, aber Wein
trinken. Probieren und trinken.
Ja. Und sie natürlich mit uns auch, und das jetzt im besten Fall, ein Geschmacksprofil haben, wo sie sagen, wir hören die nicht nur gerne, weil sie vielleicht cool labern können, sondern weil wir auch verstehen, was sie zum Teil über den Wein sagen und ich bin nicht meiner Meinung und so, aber wir haben das schon irgendwie gern, wie die das sagen und was die sagen und wir verstehen auch, was sie mögen und in manchen Fällen mögen wir es sogar auch sehr.
Genau, aber es ist immer die Freiheit, das anzunehmen oder nicht.
Genau.
In dem Augenblick, wo der Wein gekauft ist und ich hinterher sage, er ist scheiße auf gut Deutsch,
ist
der Konflikt unausweichlich in dem Sinne sozusagen. Und das war die Geschichte, wo der eine dann in den Keller geht und sagt, das kann er nicht angeben, aufmacht und dann gibt es nämlich keinen, wenn er sagt, ich kann das alles nicht finden, was hier. Dann haben wir einen kleinen Bruch miteinander. Wenn er sagt, ich sehe das alles, dann hat er da 30, 40 Flaschen liegen. Die er nicht... Deswegen sage ich, es gibt an der Stelle keinen Gewinner. Er hätte sich ja auch gar nicht bei mir gemeldet, wenn...
Wenn er nicht...
Ja, also wenn er das anders gesehen hätte, hätte er jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, du Blödmann oder so, weil ich habe es ja nicht ihm gesagt, sondern ich habe das irgendwo,
der gemeint,
das mitbekommen hat, gesagt. Jetzt die große Ausnahme. Und nein, jetzt, warum ich das erzähle, und da werden wir dann beim nächsten Mal weitersprechen.
Spannend.
Es gibt eine Sache, da bin ich sehr erpicht, und da ist Sascha, da bist du auch sehr erpicht, und da haben wir beide ein großes Problem, und das ist diese in meinen Augen immer weiter um sich greifende Fear of Missing Out, diese Angst, was sind diese FOMO, wie es so schön heißt. Ja? Das gerade in der Zeit, in den letzten 5 Jahren, als sich viele Weine nochmal im Preis verdoppelt haben, hätte ich erwartet, dass die Leute zurückhaltender werden, wenn sie sagen, ja, das muss man mal getrunken haben. Und das Gegenteil ist passiert, es wird noch hektischer.
Das stimmt.
Das muss man getrunken haben, das muss man noch getrunken haben. Ihr habt das bei Saschas Flaschenparade gemerkt. Da waren jetzt mal 3 Weine da drin, die jeder kaufen kann, die jeder, weißt du, die eben tatsächlich genauso schön waren, weil es eben doch um die Weinerlebnisse geht und so weiter. Ja. Und da sind wir dann schon beide, glaube ich, so, dass wir sagen, klar, wir haben jetzt ein bisschen auf den Schlamm gehauen mit Krug, aber wir werden kritisch berichten. Aber dass wir bei vielen Weinen sagen, ja, das muss man jetzt aber nicht so hochhängen. Und nein, das muss man nicht unbedingt mal getrunken haben.
Ja, das stimmt.
Da erlebe ich es so, dass einige Menschen den Unterschied nicht so ganz wahrnehmen in dem Moment. Das ist kein Intelligenzproblem, falls das so geklungen haben sollte. Das ist damit nicht gemeint. Das ist für manche Leute wie ein Verriss klingt. Wenn ich also sage, hey, Achtung, so ganz kurz mal. Nein, man muss das nicht unbedingt getrunken haben oder so. Dann kann das trotzdem ein wahnsinnig guter Wein sein. Aber wir versuchen doch auch immer mal wieder Sachen glatt zu ziehen.
Yeah.
Und da habe ich ein kleines Problem. Jetzt kommen wir mal auf was zurück, wo ich neulich gesagt habe, das erzähle ich demnächst. Mein Rotwein des Jahres letztes Jahr.
Ja.
Wir sitzen bei einer der Champagnerproben.
Ja.
Und es gibt im Nachgang noch ein paar Rotweine. Neben uns sitzt dieser Anwalt, das habe ich damals auch erzählt, der war so ein bisschen, der war jetzt nicht wahnsinnig nervig, das war eigentlich ein netter Typ, aber das war so einer, der gerne mal so ein bisschen laut irgendwie redet, ja, das ist das. Der hatte viele Ahnung, der hat da eiskalt irgendwie gesagt, das ist Pauillac und das ist Saint-Julien. Das ist kein Thema, das ist jetzt kein Schwätzer gewesen. Aber ich habe das auch mal erzählt, es gibt so Leute, die sagen, das ist das und das. Nee, warte mal.
Das ist nicht deine Art und Weise gewesen.
Das ist das. Und am Ende hast du 16 Sachen gesagt und eins davon ist, also habe ich doch gesagt, wo ich dann immer denke, nee, du hast gesagt, das ist es nicht, weil das war in deiner 4. Raderunde und in der 5. und 6. und 7. bist du weitergegangen. Das wäre nicht so meine Art. Aber Tatsache war, an dem Abend hat er war auch gar nicht so schlimm. Da gibt es Leute, die wirklich schlimmer sind. Er war auch netter. Und vor allem, er hat erstmal auf den ersten Schluck gesagt, das ist Cheval Blanc. Das war einfach mal, Flight kam, Cheval Blanc. Er hat gesagt, das ist Cheval Blanc.
Das war kein junger Jahrgang, muss man dazu sagen. Es war kein junger Jahrgang.
Es waren zwei, ne? Der hat eine gekocht. Ja. Also das heißt, der war schon richtig gut. Wenn ich Bordeaux trinke, sage ich immer gar nichts, weil ich immer denke, ich habe gar nicht genug getrunken oder so. Aber ich war auf Chateau Lafite und die haben mir damals erzählt, wir haben eine ernsthafte Führung gemacht mit dem Direktor und eine Serious Talk, nicht dieses Marketing-Blabla. Er sagt, naja, die Premier Grand Crus unterscheiden sich und du hast bei Mouton hast du halt so eine Aromatik, die man sehr stark wieder erkennt. Du hast vielleicht bei Latour hast du vielleicht den klarsten Gebietsausdruck. Unser Ding ist das reinste Tannin. Wir haben das feinste Tannin und wir ordnen dem alles unter. Und das heißt schon was, weil manchmal bedeutet das eben auch, dass du Sachen machen musst, die dir bei was anderem nicht so gut sind. Also zum Beispiel beim Pinot, wenn du eine feine Tanninstruktur beim Pinot haben möchtest, dann brauchst du in der späteren Phase der Gärung 28 Grad Gärtemperatur, sonst gehen bestimmte Prozesse nicht los, dann kriegst du bestimmte Sachen nicht raus. Da kannst du noch so sehr auf deine Maische eindreschen. Okay, ja? Dann bestimmte Tannine kriegst du nur dann und dann passiert aber auch was mit deiner Frucht. So, wissen, dass ich von 2 Winzern habe, die sagen, das hat auch eine Weile gedauert in Deutschland, bis alle das begriffen hatten sozusagen. Deswegen hast du da so eine Entwicklung. Ja. Ja? Im Burgund ist das natürlich längst bekannt. Ohne 28 Grad im hinteren Drittel der Gärung, keine tolle Tanninstruktur. Aber bei uns gab es immer noch Leute, die das dachten, sie können da drunter durchsurfen. Genau. Und so ist es eben auch bei Lafite dann bestimmte Entscheidungen bezüglich des Holz, bezüglich, und die gehen aufs Tannin. Also habe ich das dann damals dann auch da getrunken und dachte, boah, was für ein geiles Tannin. Und wir sitzen dann in dieser Runde und der Kollege sagt dann eben auch, könnte Lafite sein und so. Und ich denke nur, das ist wirklich das tollste Tannin, was ich seit langem getrunken habe. Dann wird aufgedeckt, Lafite. Und ich denke so, wow, guck mal, eigentlich hättest du sagen können, das ist Lafite, weil du weißt doch eigentlich, dass Schwänz Bordeaux ist und es ist das Schönste, den du dir vorstellen kannst, ist es Lafite. Ich habe das nicht gemacht, weil es in dem Moment auch nicht mein Fokus war, aber ich fand es lustig, dass obwohl ich gar nicht so viel Bordeaux getrunken habe, man sogar das dann eigentlich so lernt, dass es wirklich so ist. Und dann kommt jetzt bei mir mittlerweile so eine Geschichte, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt diese Geschichte hier im Podcast erzähle, 500 Hörer haben jetzt leider gerade gedacht, mein Leben ist nicht vollständig, wenn ich nicht Lafite aus guten Jahren getrunken habe. Das kostet 1.000 Euro. Das ist eine Menge Verantwortung. Ich kann nur noch mal, wenn dann die Flasche nicht gut ist.
Ja. War ja auch kein junger Jahrgang. Das heißt, das muss man irgendwie reif kaufen und sowas.
Genau, 2010. Ja. Also 90er ist billig, ist billiger als 2010 jetzt gekauft. 90er kann das mindestens genauso gut, aber 90er hat natürlich mehr Flaschenvarianzen.
Und war alles alt?
Ja, also das ist...
alles alt?
Ist so, ja, ist eine Antwort, wenn jemand... Also, aber ich habe für mich beschlossen, okay, das muss dann manchmal sein. Also das muss manchmal, muss man es dann einfach auch sagen. Es ist dafür, einige dieser super, duper guten Weine haben das... zu Recht.
Das wäre auch schade, wenn nicht,
ja,
übrigens.
Wenn das alles nur Schmu wäre, wäre ja schrecklich.
Alles wäre, genau, das wäre wirklich furchtbar, wenn es alles Schmu wäre. Ja, das ist wirklich so.
Ja.
Ja, das, ja, 1A. Ja.
Viele sind völlig überbewertet. Einige zeigen manchmal, wie gut sie sind. Einige zeigen häufiger, wie gut sie sind. Einige, ganz, ganz wenige, zeigen immer, wie gut sie sind. Ob Lafite das immer macht, weiß ich nicht. Aber wenn Lafite das zeigt, dann zeigt es auf eine unglaublich beeindruckende Art und Weise. Deswegen habe ich ein Jahr lang irgendwie an diesem Wein da irgendwie noch rumgedoktert sozusagen. Geil. Deswegen war das mein Rotwein des Jahres.
Na gut, verstehe ich. Aus der Geschichte ja nochmal dazu. Ist ja, ja mit der Geschichte und allem drum und dran.
Ja. Aber dann erzählst du die Geschichte und hast 500 Opfer. Das ist auch immer so. Deswegen bin ich aber auch so vehement, wenn wir Sachen haben, die überbewertet sind in dem Sinne. Wo die FOMO, also überbewertet ist immer schwierig, wo die FOMO nicht gerechtfertigt ist. Ja. Wo ich sage, du kannst genauso gut was Günstigeres trinken.
Ja.
Das wird sehr spannend jetzt bei der Kuhkiste, weil du Kuh kostet 266 Euro die Pulle, glaube ich. Ne?
Es war mal wesentlich günstiger. Also es war mal unter 200. Es war mal immer so, auch so, es war immer die klassische 160. 100, ja. Genau. In der Zwischenzeit sind sie teurer geworden. Ja.
Und das wird dann eben das spannende Thema, wo ich denke, das müssen wir einsortieren.
Das stimmt.
Das werden wir auch nicht aufhören. Und das klingt manchmal wie ein Verriss. Ich wollte nur sagen, ich habe das jetzt einmal ausgebreitet, damit ihr wisst, erstens, was die Motivation, da so vehement zu werden. Ja, weil ihr seid dann ja mehr oder weniger Opfer. Also klar, ihr müsst nicht vor schlechtem Wein beschützt werden und wir müssen euch jetzt auch nicht ständig adoptieren und wie kleine Welpen behandeln. Aber es ist ja schon so ein bisschen so ein Problem, wenn du weißt, dass da jetzt Entscheidungen fallen. Ich weiß, dass es viele Leute, wie oft mir schon Leute sagen, also diesen Spruch, wer Gaia trinken will, muss Gaia kaufen. Den fand ich ja richtig gut. Ich habe dann erstmal Gaia gekauft. Aber der Gaia kostet zum Beispiel Moment auch 300 Euro.
Ja, ist bescheuert.
Es ist und so dafür krass. Würde ich das nicht mehr sagen. Weil dann, also, oder sagen wir mal so, der Dagrom ist der Barolo, da kostet 130, da ist es nur leider so, dass du nur in jedem zweiten Jahr.
Ja, genau, da gibt es auch andere, die so gut sind. Bei dem Spears, wenn der richtig, da, ja, das ist schon anders.
Ja, aber also der Dagrom ist, da sage ich so, Leute, da muss man halt jetzt, es ist jetzt nicht mehr so, du kannst das blind kaufen, das kannst du beim Barbaresco auch mal machen, das ist nämlich ein Wein, der immer zeigt, was er kann, aber für 300 ist das jetzt nicht mehr so beeindruckend, wenn du weißt, dass du es beim Dagrom ist in jedem zweiten Jahrgang für 130 kriegst und das ist der Punkt, wo ich dann nämlich anfange, kleingeistig darauf rumzureiten, ja, weil ich finde, die FOMO ist echt ein bisschen, hat ein bisschen Überhand genommen.
So. Hat sie, tatsächlich.
Sag mal.
Ist leer?
Oh.
Ich nehme noch einen Schluck, bevor ich auflöse. Ich kann ja zwischendurch aber schon mal, also es hat sich, also es ist leer, es sagt schon mal wieder, okay, das ist jetzt, würden die Hälfte der Hörer sagt, der trinkt eh alles gerne. Na, stimmt ja auch nicht, aber hat in meinem Gefühl, es hat schon Säure, aber es hat so eine ganz schöne, ganz unaufgeregte Säure. Es ist wahnsinnig, es fühlt sich wahnsinnig warm an. Nicht alkoholisch warm, aber ich würde schon sagen, also was heißt, na, okay, ich versuche es anders. Also es führt mich in der Nase, führt es mich tatsächlich ein bisschen nach Frankreich und es führt mich ein bisschen von der Nase her, führt es mich ein bisschen an die Rhone. So, ja, es hat für mich so ein Feeling von einem schönen Rotwein, Rhonwein, nicht Rotwein, von einem schönen Rhonwein.
Ja.
Ja, dieses Massan, Rosan, wenn das sehr gut ausgebaut ist, dann hat es so ein Feeling, ja. Also es ist kein Condrieu, das würde ich schon mal, es ist aber Marsan Rosa Grenache Blanc, dafür hat es ein bisschen zu wenig Säure, finde ich. Also es hat nicht zu wenig, aber es hat, das, aber es führt mich da so ein bisschen in diese Richtung. Ja, das wäre jetzt, da würde ich jetzt erstmal so hängen bleiben, weil das, weil ich mag es wirklich sehr gern. Ja? Also ich mag es ausgesprochen gern. Es hat eine schöne satte Frucht. Es hat, es ist, ja, wenn es jetzt nach, dann ist es ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen zu pfirsichlastig. Pfirsichlastig. Also ein bisschen zu für den. Aber ich, das hat mich sehr, also bleibt dabei. Es hat mich sehr in diese Ecke geführt, der, ja, der Rhône, ja. Mehr Südrhône als Nordrhône, also ein bisschen in die wärmeren Gefilde. Sehr schön, ganz, ganz sauber, ganz, ganz klassisch. Finde ich, ich finde es wirklich toll, ich mag es sehr gern. Nicht anstrengend auch, also ähnlich wie der Rotwein sozusagen, nicht anstrengend, sondern es hat einen wahnsinnig schönen Lauf. Mhm. Ja.
Ja.
Hat aber auch eine Länge und eine Tiefe, auch die Nase ist toll. Ich mag es ja gar nicht. Ich glaube nicht, also es ist nicht pur jung. Es wird schon so 6-7 Jahre haben, glaube ich.
Fast, ja, ja, nicht ganz. 5?
Also 2019.
Ja, genau.
Also hat schon so ein bisschen was drin. Bin da sehr gespannt. Ich liege mit der Ecke wahrscheinlich völlig falsch. Bleib aber in dem Geschmacksprofil so ein bisschen, ja, in dieser Ecke.
Ja, du bist einmal so, bist richtig losgefahren, einmal kurz falsch abgebogen, statt links jetzt rechts abbiegen, okay, müssen. Also, ja, wenn du in Frankreich drin bist, nicht links runter zu Rhône, sondern schräg rechts zur Loire.
Ja.
Ah, und dann, okay, bist du bei Chenin Blanc statt.
Ah, okay.
Also, genau. Aber dann ist, wenn die Frucht, okay, so warm ist,
ja,
dann bist du entweder, bist ja meistens entweder da, wo du warst, ja, oder du bist an der Loire.
Ja, okay.
Beim
Chenin. Aber das hätte ich jetzt, ja, sehr schön.
Und einmal im Leben kann ich es ja vielleicht richtig aussprechen. Chenin Blanc. ich hab mein ganzes Leben. Nein, also ich habe mein ganzes erstes Jahrzehnt mit Wein komplett ohne Chenin probiert. Und, ja, dann war ich in Südafrika.
Ja.
Ich habe meinen ersten Chenin in Südafrika
getrunken. Ja.
Und bis ich dann darauf gekommen bin, dass das ja eigentlich nicht Chenin, sondern Chenin heißen müsste, hatte ich nochmal 5 Jahre Chenin gesagt oder gedacht oder sowas, bis ich irgendwann, ja, mal begegnete. Und ich glaube, in meinem Freundeskreis sagen 60% der Leute Chenin.
Ja, außer Anja, die uns immer berichtigt.
Weil so, also ich bitte um Verzeihung, ich werde mein Leben lang Chenin sagen, hey, weil das ist so diese südafrikanische Prägung. Das ist auch so eine coole Angeber nochmal. Ja, wenn man so südafrikanisch geprägt ist wie ich, dann sagt man halt Chenin. Nein. Nein, also natürlich, Chenin, Entschuldigung, es wird mir immer weiter Chenin raus. Rutschen.
Naja, aber also, das ist ja wie bei mir. Ich sage die ganzen französischen Weinnamen auch nur falsch, weil ich Deutscher bin und mir das einfach leisten kann.
Genau. Ich habe nämlich auch geguckt. Oh
Gott, Hauptsache nimmt uns keiner ernst. Das muss man.
Ja, wer das ernst nimmt, der.
Selber schuld.
Ja. Ich habe auch geguckt. Wir haben tatsächlich in 7 Jahren Podcast keinen Vouvray getrunken.
Ach echt?
Wir trinken unseren ersten Vouvray. Wir sind also Vouvray Sec. Wir sind, viel mehr muss man da ja auch gar nicht mehr sagen. Das ist. In diesem Fall 2019 13% Alkohol, wie sich das gehört, ganz klassisch. Ich weiß nicht, wie er ausgebaut ist. Ich würde wetten, das ist Stahl oder sehr, sehr gebrauchtes Holz. Also wir haben hier kein Holz, sondern wir sind hier auf der Frucht und die Würze kommt von der Reife.
Ja.
Ich finde das so beeindruckend. Das ist, das ist ein glaube ich, doch Feuille ist ein Erzeuger, der definitiv seinen Grafiker feuern muss, ganz dringend. Ich glaube, es ist
ein... Naja, schön ist anders.
Schön ist anders. Auch das habe ich gelernt. Es gibt so ungefähr 10% Hörer mögen das gar nicht, wenn wir uns so über Etiketten lustig machen und so. Oh. Liebe Leute, bitte seid mir nicht böse. Ich will euch da nicht triggern. Ich denke immer, wir sind ja wie kleine Kinder, die einen Weinflasche in die Hand kriegen. Wenn es das, hey, ja, wir machen das halt. Das ist ja in dem Fall immer nicht böse, aber ich habe lange kein so hässliches, keine so hässliche Ausstattung.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Letztens hatten wir diesen Sekt, der auch so furchtbar war. Das, ja, Etikett. Der Sekt war gut, ja, aber das Etikett,
ja,
war furchtbar.
Ja, das stimmt. Aber das hier ist halt so
ja, das ist
80er Jahre. Die Nachbarstochter hat irgendwie im ersten Jahr Designstudium gedacht, ich mache euch mal was sehr, sehr fancy Modernes. Und dann haben die nur vergessen, dass die 80er vorbei sind. Ich habe allerdings gelesen oder gesehen, dass sie, glaube ich, mittlerweile die Ausstattung gewechselt hat. Ihr werdet es ja auf dem Foto sehen. Es ist ein grandioser Wein. Das Besondere ist, er kostete damals auch nur 12 Euro. Ich glaube, mittlerweile sind die bei 15. Gelten aber durchaus als ein guter Erzeuger. Machen auch so ein Silex oder sowas für, ja, 25 oder 30. Das ist also die Basis. Deswegen denke ich auch, dass das mit dem Stahl vielleicht passt. Aber das Schöne ist, sowas reift 6 Jahre.
Ganz, ganz schön. Das ist ganz schön.
Muss man eigentlich. Also man muss Vouvray eigentlich auch gar nicht jung trinken. Man sollte es gar nicht jung,
nee,
trinken. Gibt es natürlich auch in Halbtrocken. Und dann reift das auch nochmal ganz toll. Das ist dann aber
Was anderes?
Für Spezialisten.
Mag das wirklich gern, weil es so unaufgeregt schön lässt sich das trinken. Das strengt mich gar nicht an. Ich habe so auch im Abgang und sowas. Ist schön, hat eine gute Länge. Ich mag es wirklich gern.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.